Auf den Kanzler kommt es an. Der Wahlkampfslogan von Konrad Adenauer gilt aber auch für Friedrich Merz. Einen verbalen wie politischen Fehltritt beim Rentenpaket kann er sich in dieser Woche nicht mehr leisten. Sollte sich allerdings auch Bärbel Baas hinter die Ohren schreiben. Ringen um die Rente folgt die Union dem Kanzler. Jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gästin Mona Jäger ist bei uns, politische Korrespondentin im Berliner Büro der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ulrike Herrmann, Wirtschaftsredakteurin bei der Tageszeitung Taz. Professor Karl-Rudolf Korte, Politikwissenschaftler und Direktor Emeritus der NRW School of Governance. Und Philipp Piatow ist stellvertretender Politikchef bei Bild. Herr Piatow, Sie haben ja als erstes darüber berichtet, dass Jens Spahn, sagen wir mal so, positiv die Abgeordneten bearbeiten wollte aus der jungen Gruppe, damit die dem Rentenpaket nicht zustimmen wollten, dass sie das jetzt doch tun. Wie erfolgreich war er denn mit diesen Drohungen und ist da jetzt die Stimmung aktuell in der Fraktion nach dieser Bearbeitung?
Ja, der Stimmung hat dieser Versuch von Jens Spahn garantiert nicht gut getan. Jens Spahn hat es nicht gut getan, dass das dann nach außen drang und unter anderem von uns, aber auch in der FAZ berichtet wurde. Und ob er damit Erfolg hatte, das wird man erst in den kommenden Tagen sehen. Denn die heutige Fraktionssitzung hat gezeigt, es gibt noch Abweichler und zwar mehr als genug.
Mhm. Frau Jäger, die junge Gruppe wollte ja handfeste Zusagen für die Zustimmung zum Rentenpaket dafür. Haben Sie jetzt wohl eher vage Versprechungen bekommen, dass diese Rentenkommission zügig eingesetzt wird und dass dann eben die Rentenreform, und zwar eine richtige Rentenreform, vorangetrieben wird? Wird sich die junge Gruppe damit zufrieden geben, mit diesem, das ist ja ein Entschließungsantrag enthalten, mit diesem Antrag?
Es ist im Grunde eine Vertrauensfrage. Also Friedrich Merz wird die Vertrauensfrage, wie wir sie sonst kennen, nicht im Bundestag wegen des Rentenpakets stellen, aber es ist eine Frage des Vertrauens, ob die junge Gruppe das in Friedrich Merz hat und der wiederum in die SPD, dass es wirklich zur Reform kommen wird. Genau so ist es ein wachsweicher Entschließungsantrag, der Versprechen beinhaltet. Mehr ist es nicht. Und die junge Gruppe, jeder Abgeordnete muss für sich entscheiden, reicht mir das gleichzeitig mit der Überlegung, man will die Koalition nicht sprengen oder ist man doch hart an der Sache und möchte da nicht nachgeben. Ja.
Herr Korte, wie sehr beschädigt denn dieser Rentenstreit Friedrich Merz?
Na, man kann erkennen, dass die Kanzlerdemokratie zerbröselt. Und man sieht auch so einen Wechsel. Früher war die SPD Drama Queen, jetzt ist es die Union. Die Mehrzahl der Bürger denkt nach Politbarometer, dass die Union die zerstrittenste Partei ist. Das ist neu. Und die meisten haben auch immer gedacht, dass die Staatspartei, die kann an sich gut regieren. Auch das wird im Moment nicht eingelöst. Also es ist viel in Bewegung.
Frau Herrmann, also die SPD kriegt jetzt in diesem Rentenpaket ein höheres Rentenniveau. Die CSU kriegt die Mütterrente. Die CDU hat ja die Aktivrente durchsetzen wollen. Aber was die CDU vor allen Dingen gekriegt hat, ist eben ein Rentenstreit mit den Konsequenzen, die Karl-Rudolf Korte gerade skizziert hat. Hat sich da die Kanzlerpartei in diesen Verhandlungen rund um das Rentenpaket verkalkuliert?
Naja, was sich ja zeigt bei diesen jungen Abgeordneten, da diese junge Gruppe mit den 18 Abgeordneten, dass sie im Kern gar nicht verstanden haben, wie eine Koalition funktioniert. Die SPD hat schon sehr viel geliefert beim Bürgergeld, bei der Migration und auch bei den Steuern. Die Steuern sind ja für die Unternehmen sehr stark gesenkt worden. Das geht aber erst in drei Jahren. Ja, ist aber schon beschlossen. Ja, und das sind Milliarden und Milliarden, die da an die Unternehmen gehen. So, und irgendwann muss auch mal die SPD was bekommen. Und das Einzige, was sie jetzt bekommen hat, ist, dass man das Rentenniveau von 48%, das schon sehr niedrig ist, ja, das ist nicht hoch, das ist niedrig, auch bis nach 2031 stabilisieren will. So, und dass da dann die junge Gruppe denkt, sie könnte nicht nur Widerspruch einlegen, sondern sozusagen mit dem Ende der Koalition drohen, zeigt genau das, was Herr Korte gesagt hat, nämlich, dass die CDU nicht mehr die Machtpartei ist, als die wir sie kennen. Nämlich jemand, also eine Partei, die zusammensteht, weil sie weiß, dass die Deutschen von einer Regierung erwartet, dass sie regiert, nicht, dass sie sich streitet. So, und also ich bin überrascht darüber, wie wenig strategisches Verständnis diese junge Gruppe hat.
Also es gab heute in der Fraktion ja eine sogenannte Probeabstimmung. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist nicht so ganz klar, wie viel da Gegenstimmen gab. Also eine Mehrheit war natürlich für das Rentenpaket, so zwischen 10 und 20 Stimmen. Das changiert so ein bisschen hin. Das ist, glaube ich, auch ziemlich gefährlich, das nicht genau zu wissen. Jetzt gibt es ja, darauf hat Jens Spahn ja hingewiesen, nach der Arbeitsordnung der Fraktion, dass die Minderheit sich der Mehrheit beugt und mitstimmt. Kann man denn jetzt wirklich davon ausgehen, dass am Freitag, wenn jetzt diese Abstimmung angesetzt wird, die Koalition für das Rentenpaket eine ausreichende Mehrheit hat? Nach dem heutigen Tag auch.
Ja, also man hat so das Gefühl, dass sich so Stimme um Stimme rangerobbt wird an diese Mehrheit. Einige derer, die heute in der Fraktionssitzung die Hand gehoben haben, als es darum ging, nein, wir stimmen dagegen, haben schon im Nachhinein angekündigt, ja, das war jetzt in der Fraktionssitzung, um nochmal unseren Punkt zu machen, aber am Freitag stimmen wir dann doch dafür. Das heißt, da kommt man auch einer Mehrheit immer näher, aber es bleibt eine totale Unsicherheit für Jens Spahn. Bis 12 Uhr am Donnerstag soll angekündigt werden, wer wirklich hart dagegen stimmen will. Diese Personen werden dann noch im Einzelgespräch bearbeitet. Dafür, dass Jens Spahn schon oft auf den Tisch gehauen hat, auch der Kanzler heute noch mal in der Fraktionssitzung gesagt hat, hier oben in der Fraktion können wir gerne diskutieren, da unten im Plenum muss die Mehrheit stehen. Dafür ist das noch arg wackelig und genauso wie Herr Korte sagt, das ist eigentlich, da zerbröselt wirklich was, ja, von einem Machtgefüge, wie wir es eigentlich kennen.
Jetzt habe ich allerdings gelesen, ich glaube Mittwoch 12 Uhr ist sogar die Deadline für die Abweichler. Richtig. Dieses Beichtstuhlverfahren. Richtig. Das gibt es ja nicht nur bei der Union, das ist ja auch ein Begriff, den es schon lange gibt. Ja. Der Unterschied, dass kein Seelsorger den Abgeordneten ins Gewissen redet, sondern der Fraktionschef himself. Ist ja auch wichtig, die Fraktionsdisziplin zu wahren, auch die Berechenbarkeit einer Regierung. Geht das in Ordnung, das so zu machen?
Ja, also ich meine, auch andere Parteien, auch andere Koalitionen hatten uns schon Schwierigkeiten. Also zum Beispiel, als Hartz IV eingeführt wurde, waren auch sehr viele Leute in der grünen Fraktion eigentlich dagegen. Und dann wurde eben so lange geguckt, bis nur noch ganz wenige dagegen waren, nämlich genau die Zahl, die möglich war, um das doch durchzusetzen. Und dann konnte Ströbele hinterher sagen, ja, ich war immer gegen Hartz IV, nicht? Weil er durfte dagegen stimmen, alle anderen mussten dafür stimmen. Also dieses Problem, dass man die Abgeordneten zusammensammeln muss, hatten auch schon andere Koalitionen. Aber was eben neu ist, ist diese bedingungslose Bereitschaft der jungen Gruppe, die Koalition und auch letztlich ihren Kanzler, ihren Fraktionsvorsitzenden, alles zu beschädigen. Und das ist neu, dass man hinter den Kulissen versuchen muss, Kompromisse zu finden, auch in der Fraktion, ist ja klar. Aber dass man das alles laut nach außen posaunt, das ist doch das Neue.
Und der Kanzler hat aber ehrlicherweise sehr vieles dafür getan, dass es so kommt. Also der Bundeskanzler hat der jungen Gruppe signalisiert, ich sehe euren Punkt.
War keine gute Idee,
Er hat sie eingeladen ins Kanzleramt und ihnen erklärt, bitte challenged mich. Und das hat die junge Gruppe getan. Und die junge Gruppe hat ja immer sachlich argumentiert. Man kann ihre Argumente für richtig oder falsch halten. Aber die junge Gruppe war es nicht, die Machtfrage gestellt hat. Die Machtfrage wurde erst von Kanzler Merz gestellt und jetzt auf Fraktionschef Spahn. Das heißt, diese Eskalation, die jetzt tatsächlich da ist, ich weiß nicht, ob die Schuld dafür wirklich nur bei der jungen Gruppe liegt.
Sprechen Sie einen ganz wesentlichen Punkt an. Ich glaube, dass das alles immer so aus dem Ruder läuft, und das ist ja auch nicht das erste Mal, dass es aus dem Ruder läuft, liegt wirklich daran, dass Merz noch nie regiert hat. Und zwar nichts. Der war ja noch nicht mal Oberbürgermeister. Er war nicht Ministerpräsident, er war nicht Minister. Und ohne jede Regierungserfahrung ist er jetzt im Kanzleramt. Und dann passieren natürlich genau solche Sachen. Der muss jetzt wirklich erst mal lernen, wie man sozusagen die Macht da überhaupt stabilisiert.
Wir sehen seit 2002, wenn ich nur kurz sagen darf, ein Problem, das Friedrich Merz hat beim Beschaffen von Mehrheiten. Es durchzieht sich ja auf eine erstaunliche Art und Weise, dass Friedrich Merz Probleme hat, da, womit steht und fällt politische Macht, Mehrheiten zu organisieren.
Wobei er nicht allein ist. Er hat ja auch den Kanzleramtschef, der das eigentlich für ihn die Kohlen aus dem Feuer holen sollte. Genau.
Das Neue ist, denke ich, nicht nur, dass so ein Erpressungspotenzial ist zwischen Sach- und Machtfragen, wie wir das jetzt bei der Union erleben, sondern dass dieses Politikmanagement dysfunktional ist und nicht funktioniert. Da ist auch von Merz keine werbende Sprache, sondern immer noch eine anordnende. Führende brauchen Folgende. Und die Folgenden muss man aber umwerben. Führen heißt auch führen und sammeln. Und seine Mannschaft macht das auch nicht. Und insofern ist das Neue bei dieser Regierung, finde ich, dass Kabinettsentscheidungen wie lose Anregungen für den parlamentarischen Prinzip wirken. Und wir haben so viele, Sie haben Beispiele gebracht, wo wir nicht damit rechnen können, wie es ausgeht. Deswegen wäre ich auch für Freitag sehr unsicher, wie das ausgeht.
Das ist ja Gewissheitsschwund. Noch eskalieren. Die Mehrzahl der CDU und CSU-Mitglieder sind ja katholischen Glaubens. Wenn das Beichtstuhlverfahren scheitert, kann man ja auf die jahrhundertealte Geschichte der katholischen Kirche und ihr Arsenal zurückgreifen. Zum Beispiel die Inquisition, die begann ja mit dem Zeigen der Folterwerkzeuge, das Inquisitionsverfahren. Welche Möglichkeiten haben denn Merz und Spahn dann noch?
Die haben Möglichkeiten. Das Drastische wäre sicherlich, eine Vertrauensfrage zu stellen und sie wie Schröder eben zu kombinieren mit einer inhaltlichen Fragestellung, die jetzt klar ist. Das glaube ich nicht, aber das ist die drastische formale Version. Aber es gibt natürlich Hinweise im Sinne von Patronagemacht, welche Positionen man nicht mehr bekommt im Zuge der Legislaturperiode, von Beauftragten bis sonst was, von der Frage, wie man mit den Landesgruppen umgeht, die man doch informiert, dass sie doch ein paar unsichere Kantonisten dabei haben. Also da gibt es eine Menge informelle Patronagemacht, die Einzelnen schon spüren werden, dass damit ein Karriereweg sich verstellt innerhalb der Partei. Und dieses Folterwerkzeug aufzuzeigen, der Karriereweg wird blockiert, wenn du nicht mitmachst, das ist ernst zu nehmen.
Die Frage ist allerdings, wenn Bundeskanzler Merz oder Fraktionschef Jens Spahn auf Abgeordnete zugehen und mit ihnen darüber sprechen, wie es mit deren politischer Karriere aussieht, was dann diese Abgeordneten denken, wie es denn mit den politischen Karrieren von Herrn Merz oder Herrn Spahn aussieht. Ja, ja. Also derjenige, der Druck ausübt, muss ja auch irgendwie glaubhaft versichern können, dass er die nächsten Jahre noch an entscheidender Stelle sitzt. Und wenn man sich die Performance dieser beiden anschaut, ist die Frage, wie geht es denn in den kommenden Jahren, aber auch danach weiter, werden die wirklich noch eine tragende Rolle spielen?
Im Moment wackelt aber noch der Schwanz mit dem Hund bei dieser Diskussion innerhalb der Fraktion.
Absolut. Also dafür, dass das so lange gelaufen ist, wir wieder auf einen Showdown zulaufen. Es ist ja auch wirklich nicht der erste Showdown in dieser Koalition. Das ist Ausdruck eines Missmanagements. Sie haben den Kanzleramtschef angesprochen. Der ist eigentlich genau für die Organisation und das Management dieser Art von Fragen zuständig. Und man hört ja auch aus der jungen Gruppe eben, dass gesagt wird, also wir haben schon noch politische Zukunft vor uns, Friedrich Merz eher nicht. Also auch da verschiebt sich tendenziell etwas und das ist längst zu einer Autoritätsfrage des Bundeskanzlers geworden und das ist schon ein Hammer.
Es hat ja zwei Seiten, also parlamentarische Mitsteuerung, so wie wir sie hier besprechen, mit diesem leisen Charme der Anarchie, mit Rebellionskraft, kann ja auch die Souveränität einzelner Abgeordneter stärken. Prinzipiell nicht schlecht. Aber in dieser Dosis ist es natürlich insgesamt irritierend und ich interpretiere das eher so, dass es ein Zeichen der Schwäche ist. Also die Existenzangst vieler Abgeordneter angesichts von Umfragen, schlechten Daten bei den Wahlen, bei den Vorstandswahlen, schlechte Abstrafungsprozesse bei den Bundesparteien und so weiter. Es ist die Angst, die dazu führt, am Ende einen normativen Kern als Rückzug zu suchen. Was ist das, was meine Partei mich ausmacht? Und je mehr ich das versuche aber zu finden, umso größer wird der Abstand zur Koalition, zu allen anderen. Es wird immer schwieriger, eine Mehrheit dann zu finden.
Ich glaube auch, dass, also Sie haben absolut recht, also dieses ganze Chaos ist nur vor dem Hintergrund zu verstehen, dass die AfD immer stärker wird und dass die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern drohen. Und ich würde sagen, man kann es sogar noch verschärfen. Also man kann sehen, dass die CDU eigentlich in zwei Parteien zerfällt. Also wenn es auch um die Strategie geht. Das eine ist der rechte Rand, zu dem eigentlich Merz auch gehört. Der sagt, dass mit die AfD überhaupt existiert, ist irgendwie ein Unfall der Geschichte. Wir müssen Teile dieser Position übernehmen und das mit der SPD ist alles ganz falsch. Und dann gibt es den anderen Teil, das ist die Mitte, das ist die Merkel-CDU. Dazu gehören Leute wie Wüst in NRW, die sagen, nein, Wahlen werden in der Mitte gewonnen. Wir müssen so eine große Koalition stabilisieren. Das ist unsere einzige Chance. Und ich glaube, dieser Konflikt zwischen der Strategie, wie geht man eigentlich weiter mit dem rechten Rand um oder mit den AfD-Wählern, und das erklärt dann auch solche inhaltlichen Konflikte wie bei der Rente.
SPD, viele Wähler an die AfD verloren hat bei der Bundestagswahl.
Ja, ja, natürlich, aber man versucht jetzt.
Ich würde gerne nochmal Philipp Piatow auf die junge Gruppe gucken. Wenn jetzt das am Freitag aus Sicht von Merz und Spahn gut ausgeht, die Partei dann wieder aus ihrem politischen Koma erwacht. Was bedeutet das jetzt für die junge Gruppe? Sagen sich die, den haben wir mal gezeigt, wo der Hammer hängt. Wir lassen uns nicht alles gefallen. Wir sind auch Anwalt nicht nur der Partei oder der Partei verpflichtet, sondern auch unseren jungen Wählern. Oder wird sich da eher das Gefühl breit machen, als Tiger gesprungen und als Bettvorleger gelandet?
Nein, ich glaube, spätestens seit dem Statement von Johannes Winkel, dem Chef der Jungen Union, der gesagt hat, sowohl im CDU-Bundesvorstand am Montag als auch jetzt heute noch mal in der Fraktion klargemacht und auch öffentlich, dass er nicht mitstimmen wird, ist klar, das sind keine Bettvorleger. Den wird innerparteilich auch durchaus Respekt gezollt. Wenn das jetzt glatt geht aus der Sicht von Merz und Spahn, dann heißt es, dass die junge Gruppe Friedrich Merz ein neues, riesiges Versprechen abgerungen hat. Ein weiteres, denn Merz hat ja schon sehr viele Versprechen gegeben. Aber jetzt hat er seiner Partei und auch dem Land versprochen, eine riesige Rentenreform zu liefern innerhalb dieser aktuellen Legislaturperiode. Und der Hebel dafür ist, also den hat die junge Gruppe in der Hand. Den haben jetzt auch noch viele weitere. Also auch Gitta Konnemann von der MIT, von der Mittelstandsvereinigung, auch die erwartet jetzt Reform. Auch viele andere Gruppierungen in der Union erwarten jetzt eine Rentenreform, die der Kanzler zugesagt. Er hat die Rechnung wieder mal ohne den Koalitionspartner gemacht. Aber die Basis dafür hat die junge Gruppe geschaffen. Und ich glaube, ihr Einfluss wird eher steigen, vor allem der von Johannes Winkel und Pascal Reddich, dem Chef der jungen Gruppe.
Ja, sehen ja aber gerade, dass, wie Karl-Rudolf Korte gerade gesagt hat, ja auch, dass sich mit jedem Mal dann sich innerhalb der Koalition das weiter entfremdet. Weil da kann man sich ja vorstellen, dass die Gräben noch sehr viel tiefer sind, wenn es also wirklich an eine Rentenreform angeht. Die junge Gruppe hat allerdings etwas gemacht, was vielleicht ihr manche in der Fraktion und der Partei doch übel nehmen. Sie haben ja die Autorität sowohl des Kanzlers wie auch des Fraktionschefs massiv in Frage gestellt. Kann es sein, dass da noch mal irgendwie von anderer Seite was zurückkommt?
Also die übrigen Fraktionsmitglieder sahen es aber wiederum ja nicht als ihre Aufgabe an, die junge Gruppe einzudämmen und ihr klarzumachen, so geht's nicht. Ganz im Gegenteil. Es haben sich ja eher inhaltlich ganz viele der jungen Gruppe angeschlossen. Eigentlich beginnt ja jedes Statement eines Unionsabgeordneten im Moment mit: Die junge Gruppe hat gute Punkte, sie ist sachlich geblieben, sie hat in der Sache recht, aber der Koalitionsvertrag, und dann kommen diese Art von Kategorie. Insofern denke ich eigentlich nicht, dass da noch mal ein Backlash kommt. Gleichzeitig hat die SPD, die jetzt gerade so tut, als würde sie da klar stehen und sei sie ganz im Recht, sie verkauft sich ziemlich teuer. Also sie muss damit rechnen, dass, wenn das Rentenpaket so kommt, dass eben aufgrund des erhöhten Drucks innerhalb der Union ihr weniger Spielraum bleiben wird bei anderen Themen. Also die Union und Friedrich Merz werden bestimmt sehr viel Wert darauf legen, dass die Bürgergeldreform, also das Abschaffen des Bürgergeldes, genauso kommt, wie es vereinbart ist, dass da kein Spielraum mehr ist. Das wird dann wiederum zu Ärger bei der SPD führen, da bin ich mir auch wiederum sicher. Und das führt dann im Endeffekt unterm Strich auch weiter zur Entfremdung.
Ganz sicher werden wir dann in der nächsten Phoenix-Runde zu diesem Thema irgendwann mal dann auch genauso über die SPD reden. Nochmal zum Thema, zum Fraktionsvorsitzenden. Welche Rolle spielt da eigentlich Jens Spahn? Er war ja durchaus angeschlagen durch einige Missgriffe und Fehlleistungen. Jetzt, Sie haben ja gesagt, eigentlich ist die Diskussion so gute Idee, in der Sache haben Sie recht, aber die Koalitionsraison ist stärker. Da muss ja auch diese Balance muss ja der Fraktionschef vor allen Dingen herstellen. Wie hat er das gemacht?
Er kann auch der Antreiber der Regierung sein. Die erste große Koalition, historisch in Erinnerung, hat gelebt durch Barzel und Schmidt als Antreiber, Fraktionsvorsitzenden, die Regierung vor sich hergetrieben hat. Das war schon eine starke parlamentarische Mitsteuerung. Und jetzt ist es eben anders. Ich habe aber den Eindruck, dass Spahn immer stärker wird, obwohl er weniger integriert. Das ist mein Eindruck. Er hat ja auch durch Rebellenkraft letztlich es ins Kabinett von Merkel geschafft. Er war ja einen, den sie aus Furcht, dass er etwas machen könnte, einbinden musste, so ungefähr. Und so kommt es mir im Moment auch vor, dass er ihm das nicht wirklich schadet, weil er eigentlich für alles verantwortlich ist. Er hätte das viel frühzeitiger erkennen müssen. Da gibt es kein Frühwarnsystem, was wirklich greift, mit seiner ganzen Mannschaft auch, mit seinem parlamentarischen Geschäftsführer auch. Aber anders als bei Mirsch, der mir dadurch, wenn er etwas nicht koordiniert, geschwächt vorkommt, kommt mir Spahn nicht geschwächt vor. Ich kann es wirkt kurios, aber so kommt es mir zumindest vor.
Ja, das ist das, was ich vorhin, glaube ich, schon versucht habe zu sagen. Also dieser rechte Rand, zu dem Spahn gehört, der agiert faktisch in der CDU, als wäre er eine eigene Partei. Und diese Idee, dass man mit der SPD eine Koalition machen muss, die auch funktioniert, das ist in diesem ist da gar nicht mehr vorhanden, sondern die Idee ist, wir haben mit 28%, das ist ja eigentlich lächerlich wenig, eine Bundestagswahl gewonnen und jetzt muss hier Kulturkampf gemacht werden und jetzt muss hier irgendwie müssen unsere Werte sich durchsetzen. Und diese Idee, so abwegig sie ist, lebt davon, dass ja rechts von der CDU noch eine riesen AfD ist und man dann so denkt, ja gemeinsam haben wir ja eigentlich die Mehrheit. Und das verändert die Bundesrepublik und das verändert auch, wie so eine große Koalition läuft.
Ja, gibt es aber diese Kulturkampfattitüden auch auf dem linken Flügel der SPD und die hat noch weitaus weniger mit eingefahren in die Scheuer bei der Bundestagswahl. Aber gehen wir mal zur SPD, Sie haben es ja gerade schon angesprochen, da gibt es jetzt irgendwann mal sozusagen das Rückspiel, wie man so schön sagt. Ist es so, dass die SPD im Moment eigentlich vor Kraft kaum laufen kann oder bildet sich das zumindest ein? Und besteht auch die Gefahr, dass sie da die Schrauben vielleicht etwas überdreht in dem Aufregen und sagt, hier, da wird sich jetzt nichts mehr ändern, euer Problem, bis Freitag habt ihr Zeit? Ja.
Also ich kann einmal schildern, wie man das in der Unionsfraktion empfindet. Man fühlt sich gedemütigt. Man macht dafür aber nicht die SPD verantwortlich, sondern man fragt sich, warum lassen wir uns eigentlich demütigen? Also bei der Rente hat die SPD erklärt, es darf nicht nachverhandelt werden. Auf gar keinen Fall. Das ist zwar ein normales parlamentarisches Verfahren, aber die Regierung hat es entschieden, fertig, aus. Beim Bürgergeld, also der heiligen Kuh der Union, da stellt sich die Fraktionsführung jetzt hin und sagt, ja selbstverständlich, wie immer, wie es üblich ist im Parlament, werden wir natürlich verhandeln. Das hat auch die Arbeits- und Sozialministerin Bärbel-Baas erklärt bei den Jusos. Also da fragt man sich natürlich in der Union, warum gelten hier Doppelstandards und warum setzt unsere Führung nicht die gleichen Standards durch?
Das liegt daran, dass insgesamt jeder, der da hinguckt, weiß, dass die SPD bisher wenig durchgekriegt hat. Ich sage es nochmal, Migrationspolitik läuft, wie Dobrindt das will. Mütterrente läuft, wie die CSU es will. Bürgergeld läuft auch mehr oder minder, wie die CDU es will. Und dann gab es, ich sage es nochmal, dieses Milliardengeschenk an die Unternehmer. Das sind 15 Milliarden auf Dauer. So, und was hat die SPD bekommen? Bisher gar nichts.
Rekordschulden.
Ja, und sie ist eine 16%-Partei. Also ich finde schon, dass die SPD eigentlich eher wie ein Scheinriese auftritt, um ehrlich zu sein. Also sie ist irgendwie immer an der Regierung beteiligt, sie mischt immer mit, sie hat immer Top-Personal, bekommt sie unter, bekommt auch viel an ihrer Politik unter und ist die SPD eine gedemütigte Partei. Also aus dem Gefühl kommt sie hat das Kanzleramt verloren, sie ist hart abgestraft worden und hat sich eigentlich unterm Strich, hat sie schon wahnsinnig viel gerettet in diese Koalition. Also das ist schon krass und sie hat gleichzeitig ja auch ein zumindest theoretisches Erpressungspotenzial. Es gibt keine politische Mehrheit jenseits dieser großen Koalition. Insofern weiß sie auch, sie kann ziemlich hart spielen und das tut sie auch, finde ich.
Aber muss man vielleicht für die SPD nicht auch ein gewisses Verständnis haben? Denn wenn man sich mal so die Politikfelder ansieht, ist die Rentenpolitik ja eigentlich fast das letzte Refugium, wo die gesellschaftliche Mehrheit, den Umfragen des Politbarometers zum Beispiel, entsprechend eine gesellschaftliche Mehrheit hinter sich hat. Damit kann sie agieren. Die Rentenpolitik im Wahlkampf ist ein Zugpferd. Dass sie da auch wenig bereit sein wird, in dieser Rentenkommission Zugeständnisse zu machen, weil sie weiß, da steht die Mehrheit der Bevölkerung hinter uns, die möchten jedenfalls keine große Reform. Und deswegen halten wir da eisern dran fest, das hat ja auch etwas mit einer politischen Überlebensfrage der Sozialdemokraten zu tun.
Stimmt, aber nur wenn man es so sieht, dass sie für die politische Mitte, für die politischen Aufsteiger eigentlich schon längst nicht mehr wirklich interessant ist. Und sich nur klientelmäßig um kleinere Gruppen letztlich kümmert, im moralischen Selbstgespräch.
Also die Rentner sind viele.
Ja, die sind ganz viele, das ist klar. auch als Wähler, über 40% sind wahlberechtigt. Nein, aber die SPD agiert eher sehr selbstbezogen und könnte bei den Themen, die jetzt naheliegend sind, also den Sozialstaat als Demokratiepolitik so umzubauen, dass er eben soziale Aufstiege wieder möglich macht, eigentlich die Partei sein, die mit Zukunftsfähigkeit in Verbindung gebracht wird.
Aber die Reformkraft schlechthin in dem Land könnte sie sein, wenn sie das selbstbewusst, muss man ja nicht immer auf Schröder sich beziehen, aber natürlich ist er da irgendwie so die Blaupause für, Sie könnte die Reformkraft in diesem Land sein, aber das will sie offenbar nicht.
Ja, also sie könnte eine Vize-Reformkanzlerschaft, die könnte sie ausrufen mit ihrem Vizekanzler. Mhm. Die Möglichkeiten werden da von den Themen, sind sie auch einfach da gegeben. Und die größten Ressorts, die sie verwalten und die sie in der Regierung zu verantworten haben, stehen ja für diese Themen. Daraus könnten sie was machen, aber machen sie nicht. Es ist zumindest keine Zukunftsperspektive erwartbar, keine Idee, die sich auch in eine sprachliche Version von Zukunftsfähigkeit übersetzen lässt, die uns so animiert, dass wir Lust darauf haben, ihr zu folgen. Das ist verwalten, behüten, renovieren und ein Selbstgespräch führen, aber nicht das, was man daraus jetzt machen könnte.
Ja, aber ich würde jetzt doch mal gerne sagen, dass die durchschnittliche Rente, wenn man 45 Jahre eingezahlt hat, liegt im Augenblick bei 1.500 Euro. Das ist wenig. Das heißt, da kann man nicht kürzen. Und deswegen ist das mit der Rentenreform auch so schwierig, weil die Renten sind in Deutschland auch im europäischen Vergleich schon wirklich niedrig. Das heißt, die Idee, bei den Renten weiter zu kürzen, wird nicht klappen. Man muss also bei der Frage ansetzen, wie kriegt man es hin, dass mehr eingezahlt wird? Oder beispielsweise könnte man ja das Ehegattensplitting abschaffen, damit auch Frauen einen Anreiz haben, mehr zu arbeiten. Da gäbe es viele Ideen. Aber zu denken, weil in der Rente ein Loch klafft, muss man bei der Rente kürzen. Also so wird das überhaupt nicht funktionieren.
Dazu braucht man natürlich auch immer gesellschaftliche Mehrheiten. Piotr, wir haben ja gerade gehört, Vizekanzlerschaft, das wäre so eine Möglichkeit, wo die SPD sozusagen einen eigenen Akzent setzen könnte in der Koalition. Jetzt taucht ja aber eigentlich weniger der Vizekanzler in der öffentlichen Diskussion auf, sondern seine Co-Parteichefin Bärbel Baas. Die hat in der vergangenen Woche mit einer Bemerkung den Arbeitgebertag provoziert. Daraufhin hat sie sich höhnisches Gelächter da eingehandelt. Dann gab die Retourkutsche von ihr auf dem Juso-Kongress dazu. Und dann sagen jetzt, sagt die junge Gruppe, da kannst du ja sehen, die wollen, also sich die Arbeitgeber zum Hauptgegner zu machen, die will ja gar nicht auf Einigungen, auf Reformen ausgehen, sondern aufs Gegenteil, was ja möglicherweise jetzt auch die Diskussion in den nächsten Tagen noch beschwert. Hat da Bärbel Baas nicht gerade zur Entspannung in der Koalition beigetragen mit diesen Äußerungen?
Absolut, das ist eine totale Provokation, nicht nur gegenüber Deutschlands Arbeitgebern, sondern auch gegenüber der Union. Denn die Wirtschaftswende ist ja eine von vielen Wenden, die Friedrich Merz versprochen hat. Und für viele in der Unionsfraktion ist klar, wenn die SPD-Chefin und Arbeits- und Sozialministerin den Arbeitgebern den Kampf ansagt, dann lässt sich natürlich keine wirtschaftsfreundliche Wende gestalten. Deswegen, das ist eines der Hauptversprechen der Union und das geht gerade den Bach runter. Mit der Migration hat es ehrlicherweise nur halb geklappt, wenn überhaupt, noch am erfolgreichsten von allem. Mit den Schulden hat es nicht funktioniert, mit dem Bürgergeld funktioniert es gerade auch noch nicht so richtig und jetzt sieht man die Wirtschaftswende auch schon davon schwimmen.
Darf ich mal was zu den Schulden sagen?
Bitte.
Also, dass Merz zugestimmt hat, da diese 500 Milliarden für die Investitionen aufzunehmen, liegt ja daran, dass er sehen konnte bei der Ampel, wo Lindner als Finanzminister immer auf der Bremse stand, dass wenn man keine Schulden aufnimmt, mitten in der Rezession, die wir haben, und mit diesen enormen Investitionslücken, die wir auch haben, dass man dann in diesem Land gar nicht regieren kann. Das heißt, Merz hat 500 Milliarden an Schulden aufgenommen, um sich selber als Kanzler Spielräume zu ermöglichen. Und jetzt immer so zu tun, als wäre das ein Zugeständnis an die SPD gewesen, das finde ich so ein bisschen, also würde ich mal sagen, unterschätzt den strategischen Verstand von Merz.
Er hatte nur seinen Wählern vorher was anderes versprochen.
Ja, das stimmt. Das ist ja sein Problem. Ja, das war von Anfang an klar, dass er zustimmen würde.
Aber die Erinnerung daran zeigt nochmal, dass die Rahmenbedingungen eigentlich optimal sind im Vergleich zu anderen europäischen Regieren.
Ja, genau.
Man hat sich Begrüßungsgeld selbst ausgezahlt in einer Jamaika-Koalitionsformation, bevor man angefangen hat zu regieren. Man hat 12 Stimmen Mehrheit. Das ist viel im europäischen Vergleich. Ja. Man hat keine Vielparteienparlamente. Die Partei, der Bundestag ist kleiner, konzentrierter geworden als der Vorgänger. Also solche Rahmenbedingungen haben viele andere. Eine Koalition, also man hat eine Verschwendungsharmonie über den Koalitionspartner sich selbst genehmigt, hat aber auch nicht 5 Parteien, die mitregieren. An sich sind die Rahmenbedingungen gut.
Ja, stimmt. Und dann macht man nichts draus. Ja. Da haben Sie aber echt recht.
Nicht genutzt. Wen muss Friedrich Merz denn mehr fürchten? Die SPD oder seine eigene Fraktion?
Ja, gute Frage. Ich glaube, bei unterschiedlichen Themen werden die eben jeweils unterschiedliche Probleme machen. In der SPD hat man interessanterweise sich mit Friedrich Merz eigentlich ganz okay arrangiert. Also der war ja so der Gott sei bei uns lange Zeit, auch noch im Wahlkampf. Den haben viele in der SPD schon noch mal neu kennengelernt. Ist ja auch erstaunlich, wenn dann so etwas sagt wie den Satz in Belém, oder dass er das dann nachträglich zitierte, da niemand wolle da in dem Ort in Brasilien bleiben, wo dann Lars Klingbeil einspringt und sagt, naja, also man muss schon auch noch mal irgendwie was sagen dürfen und ich will schon, dass Politiker noch frei reden können. Also da hat
sich ein zweites Mal probiert mit den Frühstücksbrötchen in Angola.
Ja, da bin ich nicht so ganz bereit, mich drüber aufzuregen. Deswegen, gut. Also da merkt man, Da ist tatsächlich eine Art von Vertrauen gewachsen und da haben sich Leute neu kennengelernt und haben eine gute Ebene gefunden, wie sie miteinander umgehen können. Und insofern ist gerade Jens Spahn vor allen Dingen die Figur, die in der SPD ganz kritisch gesehen wird, als jemand, anders als Herr Korte es gerade seinen Eindruck geschildert hat, die eben nicht stark ist, also keine Mehrheit organisieren kann unterm Strich. Da war das Erlebnis mit der Richterkandidatin Brosius Gersdorf regelrecht traumatisch für die SPD. Also das wird immer noch erwähnt und so. Also insofern, das hängt dem immer noch nach. Weil Sie gefragt haben, vor wem muss sich Friedrich Merz mehr fürchten. Also eklatanter ist, dass er die eigenen Reihen nicht geschlossen hat. Und das ist das Problem, das ihm jetzt deutlich schwerer die Arbeit macht.
Herr Piatow, welchen Rückhalt hat er noch in der eigenen Fraktion?
Ja, das werden wir, glaube ich, in den Wochen und Monaten nach diesem Freitag, nach dieser Abstimmung sehen. Denn im Februar ist doch der CDU-Bundesparteitag. Friedrich Merz wird sich zur Wiederwahl stellen. Und von diesem Ergebnis wird sehr vieles abhängen. Also erwartet ihn das gleiche Schicksal wie Lars Klingbeil, ein sehr schwaches Ergebnis. Dann ist der Kanzler fast schon eine lame duck nach nicht einmal einem Jahr im Amt. Oder?
Aber jetzt, also Sie sind ja da bei der Union sehr gut vernetzt. Jetzt stehen doch da diese Landtagswahlen an. Von Baden-Württemberg bis Mecklenburg irgendwie 6 Landtagswahlen, mehr oder minder wichtig, viele sehr wichtig. Und da werden Sie sich doch das jetzt nicht leisten können, vor diesen Wahlen Ihren eigenen Kanzler abzusägen. Also ich würde mal sagen, dass Merz sozusagen durch diese Landtagswahlen auf dem Bundesparteitag noch gerettet wird, ja, nach dem Motto, wir brauchen irgendwie ein Ergebnis, das gut aussieht. Und erst wenn dann die Landtagswahlen im Westen schwach sind und im Osten die AfD überall vorne liegt. Ich glaube, erst dann wird er wirklich also fällig sein, das heißt im Herbst, nicht im Februar.
Das ist die Logik der alten CDU.
Ja, das stimmt.
Ne? Und so hat sie bisher immer getickt, aber die letzten Monate zeigen, so ticken die offenbar nicht mehr. Deswegen, ich wäre auch davon ausgegangen, das war immer sehr interessant zu beobachten, die Unterschiede, auch Bundesparteitag, Delegierte und Bühne. Bei der SPD ist das immer eine konfrontative Haltung zur Bühne. Eigentlich will man die gar nicht, die da oben sitzen, so ungefähr. Bei der Union ist es sehr professionell immer Einigkeit. Mhm. Ein ganz anderes staatsmännisches Herangehen an die Themen und deshalb viel disziplinierter. Super interessant, wenn man das spürt in den Parteitagen. Aber das sind alte Bilder. Ich glaube nicht mehr, dass die so rational an die Sache rangehen
und
so
diszipliniert. Lange Übergangszeit, Anfang März geht's los und im Herbst ja dann noch 3 Landtagswahlen mit Mecklenburg-Vorpommern, vorher noch Sachsen-Anhalt und dann auch noch Berlin.
Naja, Berlin ist, glaube ich, nachrangig. Aber
ja gut, da muss ja die CDU zumindest den Posten des Regierungschefs verteidigen. Gibt es denn so etwas wie eine Machtbasis, die Friedrich Merz in seiner Partei oder auch in der Fraktion noch hat? Wo ist die eigentlich, wenn man jetzt auch darüber redet, dass er doch ganz schön unter Beschuss ist?
Ja, auch das werden wir sehen, und zwar mit Hinblick auf den Wahlkampf beispielsweise in Baden-Württemberg. Baden-Württemberg war durchaus eine Machtbasis von Friedrich Merz. Und nach dem, was ich höre, überlegt man jetzt, wird man einen Anti-Merz-Wahlkampf fast schon machen. Natürlich nicht komplett gegen Merz, aber doch mit klaren Distanzierungen. Und da wartet man ab, schafft es der Kanzler aus Sicht der Union jetzt das Ruder rumzureißen, sehr rechtzeitig, schafft er es nicht, dann wird man sich im Wahlkampf womöglich tatsächlich vom eigenen Bundeskanzler distanzieren. Und die Machtbasis in der Fraktion, nach allem, was ich höre, fehlt dem Kanzler ein Team. So wird es zumindest in der Fraktion wahrgenommen. Also das Kanzleramt und die Fraktionsführung scheinen nicht so richtig gut miteinander zu harmonieren, zu kommunizieren. Jens Spahn war ja auch nie ein enger Vertrauter des Bundeskanzlers. Vor einigen Jahren sah Merz Spahn sehr kritisch, hat ihm überhaupt nicht vertraut. Jetzt ist er plötzlich Fraktionschef. Und auch sonst merkt man ja nicht, dass sich die Leute wirklich vor Friedrich Merz, also wirklich für ihn in die Bresche schmeißen, sondern man beobachtet das mit.
Man sagt ja immer, Spahn arbeitet ja auf eigene Rechnung.
Ja, Spahn arbeitet auf eigene Rechnung, aber dann müsste er nicht in diesem Amt sein. Denn in diesem Amt braucht ein Bundeskanzler jemanden, der Hand in Hand mit ihm arbeitet, dem er blind vertraut. Aber Friedrich Merz hat insgesamt es nicht mit so vielen Vertrauten gesegnet. Mhm. Er hat kein großes, eingespieltes Team, obwohl er ja lange eine Galionsfigur der Union war. Man hätte ja meinen können, das ist ein begnadeter Netzwerker, der reitet ein mit 20, 30 Leuten in dieses Bundeskanzleramt. Dem ist einfach überhaupt nicht so.
Aber Olaf Scholz hatte ein gutes Team, das hat auch nicht geholfen. Also das mag vielleicht ein Trost sein für Friedrich Merz. Auch Vertraute bis zum politischen Ende retten keine Kanzlerschaft.
Aber Merz hat den großen Vorteil des Alters. Dass er hat sein politisches Lebensziel erreicht, Kanzler zu werden. Und das macht eigentlich souverän normalerweise. Und so wie er die ersten Wochen auch außenpolitisch angegangen ist, wirkte das auch so. Auch die Zusammensetzung des Kabinetts war ja nicht der klassische Proporzmechanismus, sondern es war viel freier. Eigentlich wäre ihm das zu wünschen, diese Freiheit. Auch, er muss auf keine Resonanz setzen. Er muss ja auch gar nicht wiedergewählt werden letztlich. Er könnte in einer radikalen Art eine Reformkanzlerschaft versuchen durchzusetzen und am Ende auch alle zu überzeugen, dass eine Win-Win-Situation zwischen den Fraktionen besteht, wenn sie uns im Alltag mit dem Leistungsversprechen der Demokratie wieder überzeugen und versöhnen. Das ist doch der Unmut, der sich artikuliert in den Stimmen für die AfD, sind ja nicht nur völkische Stimmen, es ist einfach Unmut am Leistungsversprechen der Demokratie, an der nicht funktionierenden Infrastruktur oder Mobilität, an dem, was wir im Alltag erleben, der Bezahlbarkeit von Lebenssituationen, die nicht mehr gegeben ist. Und hier gibt es ganz viele sichtbare Stellschrauben, bei denen die Regierung zusammen geradezu radikal mit Einschnitten was machen könnte. Und dann würden sie auch wiedergewählt. Das hätte ich gedacht. Diese Art von Freiheit hätte er mit einbringen können, aber die ist verpufft.
Wir stellen jetzt fest, dass nicht nur die Spitzen, sondern die Partei insgesamt, die Fraktion der CDU, vermöbelt wird im Moment in der Öffentlichkeit. Welche Rolle spielt eigentlich die CSU in dieser Gemengelage? Von der ist relativ selten die Rede. Söder hat gesagt, also er ist auch dafür, dass das Rentenpaket jetzt durchgeht. Wir wissen aus welchem Grund. Aber die CSU, hat man so manchmal das Gefühl, ist da zwar mit dabei, aber wenn es Ärger gibt, ist sie nicht da.
Ja, also ich meine, die CSU lebt ja davon, das ist ja ihr sozusagen Markenkern, Bayern in Berlin zu repräsentieren, so durchzubringen, Sonderprojekte zu starten wie die Mütterrente oder eben auch die Migration auf Dobrindts Art. Und wenn da aber Chaos herrscht in der CDU, dann ist aus der Sicht der CSU ja nichts zu gewinnen, außer dass man dann auch noch als Chaosstifter dasteht. Ja? Also die CSU stiftet immer dann Chaos, wenn die CDU geschlossen ist. Damit man auch wahrgenommen wird mit seinem Unique Selling Point, der Bayern heißt. Aber jetzt ist die Möglichkeit für Söder nur die einzige, die er auch ergriffen hat, nämlich staatsmännisch zu wirken und zu sagen, wir müssen hier die Koalition zusammenhalten und so. Nicht? Das ist ja eine schöne Rolle, weil er da sozusagen plötzlich wirkt wie der Kanzler, der Merz nicht sein kann.
Also, warum gelingt es Söder so gut, sich und seine Mütterrente so aus dem Streit rauszuhalten? Man sagt zwar immer, steht dann auch zur Disposition, wenn das nicht durchgeht, das ist die einzige Drohung, die man da ausstößt, aber er kann sich doch ganz offensichtlich aus diesem ganzen Streit und diesen ganzen Misshelligkeiten und auch dem schlechten Image, das da auf die CDU abfärbt, irgendwie raushalten.
Söder ist Profi. Söder hat wahnsinnig viel Erfahrung. Das unterscheidet ihn von Friedrich Merz. Sein wichtigster Mann in Berlin, Alexander Dobrindt, hat ebenso viel Erfahrung, ist ebenfalls Profi.
Aber und hat auch schon einige Flops hinter sich gebracht. Ich sag nur die Maut.
Ja. Er muss immer extra daran erinnern, sonst hat man es inzwischen vergessen. Also ich meine, er hat natürlich im Vergleich mit manchen CDU-Spitzenpolitikern macht er ja da so offenbar sicherlich im Sinne auch seines Chefs da eine sehr professionelle Politik.
Ja, ja, also dass er den Mautskandal überlebt hat, zeigt, wie professionell er ist. So kann man das zusammenfassen. Ja?
Alexander Dobrindt wird ja sogar geschätzt von der SPD. Absolut. Von den Grünen gibt es lobende Stimmen, nicht für die Migrationspolitik, aber für sein politisches Können. Und da sieht man, glaube ich, gerade, was es ausmacht, wenn man erfahrene Menschen am Werk hat, versus eine Gruppe von Menschen, die das noch nie so gemacht hat.
Aber ich möchte einmal, weil Herr Korte das sagte, eigentlich müsste Merz souverän auftreten. Mhm. Ich fand, einmal ist eigentlich Merz souverän aufgetreten, nämlich auf dem Deutschlandtag der Jungen Union, als er viel gescholten wurde für diese Rede. Aber ich fand eigentlich, da ist ja auch Söder aufgetreten, aber da hat Merz die Kanzlersätze gesagt, die er sagen musste. Nämlich, wenn auch nicht so empathisch, aber er hat gesagt, ich bin jetzt gerade vor euch, den Jungen, und ich will auch vor der Seniorenunion reden. Ich bin der Kanzler von allen. Und das fand ich war eigentlich die Haltung, aus der eine Vermittlung dieses Rentenkompromisses, die er ja nun mal als Kanzler vertritt, eigentlich hätte kommen können. Aber man merkte, dass er trotz dieser Haltung, es hat nicht überzeugt. Da fehlte die Empathie, das hat Söder zum Beispiel auch stark. Also der kann offenbar einen Raum viel besser erspüren, kann da das Temperament irgendwie sich drauf einstellen. Das fehlt dann Merz und dann kommt aus dieser eigentlich souveränen Haltung, die er, fand ich, in dieser Szene eigentlich hatte, folgt nichts. Ja, die schütteln nur den Kopf und fragen sich, das soll unser Kanzler sein? Für den haben wir Wahlkampf gemacht?
Er hat, auch von der Sprache her, endet ja kein Satz, der mit einem Zweifel. Er leidet nie an Übergrübelung. Das haben andere gemacht, auch in anderen Regierungen, er nicht. Das ist so ein Feststellungsimperativ, der ihn antreibt immer. So was Ultimatumhaftes. Und deswegen ist das so ein Ansage- und Anordnungsstil, der auch nicht integrativ verfängt. Das ist sein Weg.
Aber konnten das andere Kanzler?
Ja, da waren schon andere.
Aber es gab auch Ansagekanzler, also wie zum Beispiel Helmut Schmidt, ja? Mhm. Der kannte auch keinen Selbstzweifel und das war auch eine einzige Ansage. Trotzdem haben das ja sehr viele Deutsche geschätzt, nicht alle, aber es gab große Zustimmungswerte zu dieser Art. Oder auch Schröder mit seinem Basta, ja? Ja, fanden viele doof, aber fanden viele auch gut. Aber
also es war kein Versprechensbrechen in Serie.
Okay. Bei denen. Haben wir am kommenden Wochenende, nach diesem Freitag, nach der namentlichen Abstimmung, noch eine intakte Regierungskoalition in Deutschland?
Ja. Also ich bin sicher, dass dieses Rentengesetz jetzt durchgeht.
Gewissheitsschwund ist das Strukturmuster unserer Politik. Ich lege mich da nicht mehr fest. Mhm.
Was würde das bedeuten, wenn es schief geht? Ist das sofort sofort der Tod der Koalition ein?
Es gehört ja zu den Problemen der jungen Gruppe, dass sie keinerlei Partner eigentlich findet für ihre Position. Also vielleicht innerhalb der Union, ja. Also da sieht man die Bedenken, die junge Gruppe vorgebracht hat. Aber es tummelt sich ja sonst niemand im Bundestag, der ein niedriges Rentenniveau will oder so. Also das ist ja auch eine Diskussion, die gar nicht kongruent ist mit irgendwelchen Spekulationen über eine Minderheitsregierung oder so. Also die AfD ist ja die Partei mit der höchsten Forderung an Rentenniveau. Also insofern, das passt alles nicht so zusammen. Und das, finde ich, würde auch bedeuten oder heißt, dass die junge Gruppe ja keine Systemsprenger sind. Das heißt, die haben kein politisches Ziel dahinter. Merz muss weg, weil wir haben eigentlich einen anderen Plan für dieses Land oder so. Das ist ja so nicht der Fall. Aber also ich würde sagen, intakt ist die Koalition gerade schon nicht. Also insofern, unabhängig davon, ob das am Freitag gut geht oder nicht. Aber das wäre schon ein Riesenproblem, wenn das nicht gelingen sollte, weil die SPD dann einfach sagen würde, also was sollen wir denn jetzt noch mitmachen?
Mhm. Es würde ja von der Tagesordnung gesetzt. Wenn sich das jetzt im Vorfeld abzeichnet, dass man die Stimmen nicht zusammenbekommen wird.
Also eine Vollbremsung der jungen Gruppe im Bundestag vom Freitag noch.
Das ist das, was die Unionsführung jetzt versucht. Man versucht, die Mehrheit um jeden Preis zu erringen. Nach dem, was ich höre, stehen die Chancen gut. Selbst wenn es schief geht, wird die Regierung, glaube ich, nicht sofort zerbrechen. Beide Parteien haben keinerlei Interesse an Neuwahlen. Sie stehen verheerend schlecht in den Umfragen da. Das ist das, was sie letzten Endes zusammenhält.
Wenn wir es am Donnerstag noch mal weiter beobachten, vielleicht sind wir dann noch etwas schlauer als heute Abend. Dass wir schlauer sind, verdanken wir Ihnen, Mona Jäger, Ulrike Herrmann, Karl-Rudolf Korte und Philipp Piatow. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, morgen in der Phoenix-Runde zwischen Putin und Trump. Ukraine auf verlorenem Posten. Vielleicht wissen wir dann etwas mehr, was der nicht unumstrittene Unterhändler der USA, Steve Witkoff, bei Wladimir Putin erreicht hat. Aktuell ist bei Phoenix der Tag mit Thomas Bade, darin weitere Reaktionen heute aus dem Bundestag zum Rentenstreit. Bleiben Sie bei uns.